Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts. Ich bin Jan und ich bin heute in der Bundesgeschäftsstelle des Deutschen Alpenvereins und mir gegenüber sitzt meine heutige Expertin, die Miriam Roth. Servus Miriam, schön habt ihr es hier und danke, dass ich da sein darf.
Servus Jan, schön, dass du da bist.
Das Gebäude hier ist relativ neu, oder? Also es wirkt alles topmodern hier, man fühlt sich hier richtig wohl zum Arbeiten.
Ja, es ist eine super Arbeitsatmosphäre hier. Wir arbeiten hier in einem sehr neuen Gebäude in der Parkstadt Schwabing und der DAV ist hier 2021 eingezogen.
Ja, sehr cool. Miriam, heute soll es ja um das ganze Thema Hütten und Hüttenübernachtungen gehen. Ihr beschäftigt euch ja als Team beim DAV genau mit diesem Thema, also alles rund ums Thema Hüttenbetriebe, Hüttenmarketing. Magst du uns mal erklären, was aber so eure Aufgaben sind? Also wie kann ich mir euren Arbeitsalltag vorstellen? Was fällt bei euch so an? Kannst da gerne mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Ich arbeite im Ressort oder in der Abteilung Hütten und Wege und da kümmern wir uns um die Hütten und die Wege des Deutschen Alpenvereins. Der Deutsche Alpenverein betreut, also die Bundesgeschäftsstelle, mehr als 325 Hütten, öffentlich zugängliche Hütten und ein, ich glaube, 60.000 Kilometer Wegenetz, die alle ehrenamtlich instand gehalten werden. Und in meiner Abteilung, also meine Kollegen, wir haben eine Kollegin, die kümmert sich dann um den Bereich Wege, ist Ansprechpartnerin für die ehrenamtlichen Wegewarte. Dann gibt es auch noch 4 Kollegen, die sich um den Hüttenbau und die Hüttentechnik kümmern. Also da geht es auch um Planung, Steuerung, Betreuung von Baustellen oder Unterstützung der hüttenbesitzenden Sektionen, die ihre Hütten auf den neuesten Stand bringen, was jetzt bautechnisch betrifft, auch die neuesten Standards. Und ich und eine Kollegin, wir betreuen den Bereich Hüttenmarketing, Hüttenbetrieb, wobei mein Fokus eben auf dem Bereich Hüttenmarketing liegt. Also ich mache viel Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, unterstütze die Wirtsleute auch in der Personalsuche. Also wir haben da auch eine Kampagne, die sich um das Thema Hüttenjob beschäftigt. Da kann ich ja später auch nochmal was dazu erzählen.
Voll gern, ja.
Dann haben wir eine Regionalinitiative, So schmecken die Berge. Da geht es um die Verpflegung der Gäste beziehungsweise um den Einkauf, regionalen Einkauf der Hüttenwirtsleute, die dann regionale Speisen auf den Tisch bringen und so auch den regionalen Wirtschaftskreislauf unterstützen. Und dann fallen noch jegliche andere Aufgaben an, unter anderem auch unser Online-Reservierungssystem, das seit 2016 auf dem Markt ist. Da ist jetzt gerade eine große Weiterentwicklung geplant und wir versuchen da, unsere Hüttenwirtsleute im Reservierungsmanagement zu unterstützen, dass man auch online einen Hüttenschlafplatz buchen kann.
Das klingt super, super vielfältig und in das ein oder andere Thema werden wir jetzt im Detail auch nochmal einsteigen. Lass uns mal davon ausgehen, dass ich noch nie auf einer Berghütte übernachtet habe und ich möchte mir das jetzt aber mal vornehmen. Das ist mein großer Traum, jetzt wirklich mal eine Tour zu machen, wo ich auf einer Hütte übernachte. Und wir gehen das jetzt mal Step by Step durch. Wie bereite ich mich denn am besten vor? Also was ist so der erste Schritt, wenn ich eine Tour plane, wo eine Hüttenübernachtung mit dabei ist?
Da würde ich mich erstmal bei uns auf unserer Homepage oder auch unserem Tourenportal alpenvereinaktiv.com, da mache ich an dieser Stelle auch nochmal kräftig Werbung dafür.
Gerne.
Sind viele Tipps drin, wie man sich auf eine Hüttentour vorbereitet, was man beachten muss, unter anderem auch Beschreibungen von unterschiedlichen Touren, von Schwierigkeitsgraden und so weiter. Natürlich muss ich mir jetzt erstmal eine Tour raussuchen, die natürlich auch zu meinen Fähigkeiten oder meinen Fähigkeiten quasi entspricht. Also wenn ich noch eher wenig Erfahrung habe im Bergsteigen, sollte ich mir vielleicht nicht gleich die alpine Hochtour raussuchen oder eine alpine Tour, sondern eher mich mal in den niedrigen Lagen aufhalten. Da gibt es auch tolle Touren, die nicht so viel Höhenmeter und Kilometer umfassen. Genau, da würde ich mich erstmal so erkundigen, was es da für Möglichkeiten gibt und was mir da so am besten zusagt.
Das ist eigentlich schon mal der erste spannende Effekt, weil ich glaube, viele assoziieren Hüttenübernachtungen dann gleich mal mit Hochalpin und das muss dann die Monstertour sein, aber es gibt anscheinend, so wie es anhört, ja auch sicherlich Touren, wo das nicht der Fall ist, wo man auch einfach für dieses Erlebnis mal eine Einsteigertour planen kann.
Ja, genau, zum Beispiel in den Bayerischen Voralpen oder auch im Chiemgau, da gibt es auch Hütten- oder Mehrtagestouren mit 1 oder 2 Übernachtungen und diese Touren sind bei uns eigentlich auch alle online beschrieben, Auch bei den einzelnen Sektionen, denen die Hütten gehören, sind auch viele Tourenbeschreibungen auf der Homepage oder eben in unserem Tourenportal.
Ja, sehr cool. Und wenn ich jetzt dann quasi eine Tour und auch eine Hütte gefunden habe, dann was mache ich dann als nächstes? Also kann ich einfach drauf loslaufen oder muss ich vorher reservieren? Wie schaut's da aus?
Also ich sollte auf jeden Fall reservieren und das ist quasi schon eine Pflicht, dass ich das tue. Und warum? Erstmal muss der Hüttenwirt oder die Hüttenwirtin natürlich auch planen können, wie viele Leute sind bei mir heute zur Übernacht da, wie viel Essen muss ich bereitstellen und so weiter. Aber auch unter anderem ist ja gerade ein großer Boom, also Wanderboom, Hüttenübernachtungsboom. Ich merke das auch, wenn ich mit den Hüttenwirtsleuten spreche, für die diesjährigen Reservierungen. Also viele Wochenenden sind quasi schon fast ausgebucht. Das heißt, wenn ich mir einen Hüttenübernachtungsplatz sichern will, sollte ich auf jeden Fall reservieren. Und wie reserviere ich? Also kann ich auch auf den entsprechenden Webseiten nachschauen, der Hütten oder auch in unserem Tourenportal. Da haben wir eine Übersicht mit allen Alpenvereinshütten. Und da gibt es auch einen Bereich mit Reservierung. Und entweder ich klicke dann auf einen Link, wo ich dann auf unser Reservierungssystem komme. Oder es gibt auch noch Hütten, die gerne möchten, dass man per E-Mail reserviert oder auch per Telefon.
Und einfach nur, um den Kontext zu geben, ich meine, wir haben jetzt heute den 29. Mai und du sagst eigentlich für wahrscheinlich auch die stark frequentierten Hütten ist alles schon ausgebucht. Deswegen, da lohnt es sich früh zu planen und auch früh dran zu sein, oder?
Ja, es lohnt sich früh zu planen, früh dran zu sein und vielleicht auch, wenn es möglich ist, ist es natürlich auch nicht immer möglich, das Wochenende zu vermeiden. Ist klar, man will sich natürlich nicht immer Urlaub nehmen und das Wochenende bietet sich natürlich auch an für so kleine Kurztrips oder Auszeiten in den Bergen, was natürlich auch total schön ist und erholsam sein kann. Aber wenn ich einen Tipp geben kann, dann sollte man versuchen, wenn man unbedingt eine bestimmte Tour machen will, vielleicht auch mal zu schauen, ob von Sonntagabend bis Mittwoch Plätze frei sind oder auch außerhalb der Ferienzeiten, wenn man nicht an die Schulferien gebunden ist. Ja.
Ganz wichtiger Hinweis noch. Und wenn mir jetzt doch irgendwas dazwischen kommt, ich habe mich leider doch irgendwie verletzt oder mir geht's nicht so gut oder was auch immer und ich kann die Tour nicht starten, muss ich Bescheid geben oder kann ich auch einfach ohne Absage guten Gewissens das irgendwann verschieben?
Ja, sollte man eigentlich eher ein schlechtes Gewissen haben, weil der Hüttenwirt dann auf einen oben wartet. Also das hat zweierlei Gründe. Erstmal auch aus Sicherheitsgründen. Sollte eine Person nicht auftauchen, kann es ja sein, dass diese Person in den Bergen was passiert ist. Es gibt oft im Spätsommer, Hochsommer nachmittags Gewitterwarnungen. Und wenn dann jemand irgendwo in Gefahr oder Not gerät, ist die Person wahrscheinlich sehr dankbar, wenn die Bergrettung kommt. Also das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist auch, wie ich gerade vorhin erwähnt habe, die Kapazitäten sind knapp. Und dann würde sich vielleicht ein anderer Hüttengast, der auf der Warteliste steht, wünschen, den Platz zu bekommen. Und der dritte Punkt ist auch einfach die Planung. Also so ein Hüttenbetrieb ist sehr, sehr aufwendig. Die Versorgung ist sehr aufwendig mit Lebensmitteln und Getränken und Material. Und der Hüttenwirt muss natürlich auch sein Personal planen. Dementsprechend für die Hochzeiten braucht er vielleicht mehr Personal. Und wenn dann die Hälfte einfach nicht erscheint, dann sitzen die Leute da oben und er oder sie hat dann wahrscheinlich oder bleibt dann auch auf den Kosten sitzen. Ja. Also aus Fairnessgründen würde ich sagen, greift kurz zum Telefon, schreibt eine Mail. Man kann immer wieder Lösungen finden.
Also es ist kein großer Aufwand und von daher merkt euch das, wenn es nicht klappt, dann bitte unbedingt kurz Bescheid geben oder absagen. Jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, da oben auf den Hütten, das ist alles mit deutlich mehr Aufwand verbunden, als man es von unten aus dem Tal kennt. Nimm uns da mal so ein bisschen mit in diese ganzen Hütteninfrastruktur. Also das ist ja jetzt kein normaler Gastbetrieb, wo ich einfach meine Getränkelieferung bekomme und fertig oder dann wird der Müll auch wieder easy abgeholt. Was ist da anders? Was ist das Besondere dann an so einer Berghütte? Warum ist da alles so viel aufwendiger?
Ne, erstmal die Lage. Also je nachdem, in welcher Höhenlage die Hütte liegt, ist die Bewirtschaftung aufwendiger. Wenn jetzt eine Forststraße und ein Fahrweg zur Hütte hinführt, dann kann man natürlich die Hütte etwas einfacher beliefern. Teilweise können dann Lieferanten auch bis vor die Hütte, für die Hüttenhaustür hinfahren und die Materialien abliefern. Wenn es aber eine Hochgebirgshütte ist, dann wird es eher schwierig. Also wir haben Hütten, die mit dem Hubschrauber beliefert werden. Es ist auch neben dem natürlich CO2-Ausstoß auch eine teure Geschichte.
Lässt sich aber einfach nicht vermeiden.
Und wir versuchen natürlich auch, die Flüge dann auch so gering zu halten wie möglich, schon allein aus wirtschaftlichen Gründen. Dann gibt es auch einige Hütten, die mit Materialseilbahnen beliefert werden. Genau. Und es gibt auch teilweise Hütten, die auch noch mit bestimmten frischen Lebensmitteln mit eigener Muskelkraft zu Fuß durch den Wirt, durchs Personal quasi beliefert werden. Da geht es hauptsächlich um so kleinere, nicht so schwere Lebensmittel, frische Zutaten und so weiter, die man, ich sage mal, so schnell wie möglich aus dem Tal eben nach oben bringen kann. Und manche Wirtsleute freuen sich auch, wenn man da ein bisschen unterstützt. Also ich kenne einige Wirtsleute, die auch froh sind, wenn man so einen Holzscheitel noch mit hochnimmt. Also gewisse Sektionen stellen da auch gewisses Material zur Verfügung, stellen Schilder hin. Ich hatte auch mal einen Wirt, der hat seinen VW-Bus unten stehen lassen und hat dann da Materialien reingestellt und mit einem kleinen Schild, falls jemand noch Platz im Rucksack hat.
Ja, cool.
Kann man da den Wirt unterstützen und kriegt vielleicht oben einen Schnaps oder einen Kaffee umsonst. Genau.
Ja, richtig
und
cool.
Ein großes Lächeln des Wirts oder der Wirtin.
Das glaube ich gern. Aber es ist spannend zu hören, weil das erklärt wahrscheinlich auch so ein bisschen die Preise, die es auf den Hütten gibt. Ich glaube, viele Leute hinterfragen auch das immer wieder mal und neigen dazu, sich hier und da mal zu beschweren. Warum ist es so teuer? Im Tal zahle ich da irgendwie 2, 3, 4 Euro weniger. Naja, aber wahrscheinlich genau deswegen, oder?
Ja, genau. Genau. Also man muss immer noch die zusätzlichen Kosten und den Aufwand einberechnen, den es braucht, um eben auch die Speisen herzustellen, vor Ort die Energie zu gewinnen. Also das ist ja auch noch eine Sache. Also die wenigsten Hütten haben einen Stromanschluss vom Tal. Die müssen ihre Energie selber erzeugen, entweder durch Photovoltaikanlagen oder durch Blockkraftheizwerke. Jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Genau, und das kreiert einfach zusätzliche Kosten,
klar,
die irgendwo auch weitergegeben werden müssen. Genau, deswegen sind auch viele Hütten einfach teurer als im Tal.
Ja.
Wollen wir auch ein bisschen Verständnis erzeugen bei den Gästen, dass einfach der Betrieb sehr aufwendig ist.
Mhm. Ja, macht absolut Sinn. Wir wollen nicht zu tief einsteigen in dieses ganze infrastrukturtechnische Thema, aber jetzt hast du gerade schon gesagt, die allerwenigsten bis gar keine Hütten haben einen Stromanschluss aus dem Tal oder Wasseranschluss aus dem Tal. Heißt, die sind alle wirklich in einem eigenständigen Kreislaufsystem oder eigenständigen System, wo sie sich versorgen, oder?
Ja, genau, genau.
Wie schaut es da aus mit so modernen Anforderungen wie WLAN, Netz und so weiter? Kann man da irgendwas sagen? Eher mal davon ausgehen, dass es keinen Empfang gibt und vor allem auch keinen WLAN-Anschluss? Oder sind wir mittlerweile auf dem Stand, dass auch das überall kein Problem ist?
Also ich glaube, da tut sich mittlerweile relativ viel. Es gibt zum Beispiel eine Hütte, die hat nur Empfang bei der Materialseilbahn. Es ist natürlich irgendwie ein bisschen schwierig. Da wird ein Internet- oder WLAN-Empfang schwierig sein oder ein Internetanschluss. Aber es gibt immer mehr Hütten, die auch Internetanschluss haben. Aber dann kommt wieder die zweite Frage, was ist mit den Gästen? Viele Hütten müssen dieses Netz nutzen für den Betrieb. Sei es jetzt zum Beispiel auch das Online-Reservierungssystem, das ich vorher erwähnt habe. Das muss ja auch erreichbar sein. Die Hüttenwirtsleute müssen erreichbar sein für Reservierungen, für Anfragen von Gästen und so weiter. Und vielleicht tut es auch mal ein bisschen gut, so wie sagt man heutzutage mal, Digital Detox zu betreiben und sich mal da vom Handy ein bisschen zu verabschieden und die Ruhe zu genießen oder beziehungsweise das Miteinander und das Hüttenleben und die, ja, das Hüttenerlebnis einfach zu erleben. Was es nicht heißt, dass man im Notfall natürlich bestimmt auch auf die Wirtsleute zugehen kann. Aber das sind ja immer Extremsituationen.
Ja, klar. Apropos genießen, das geht dann vor allem halt richtig gut, wenn ich wirklich auch die richtige Ausstattung mit dabei habe. Also wir gehen jetzt mal davon aus, ich habe brav meine Reservierung vorgenommen, das passt alles wunderbar. Ich habe eingecheckt, was brauche ich denn dann unbedingt oben auf der Hütte? Also gibt es da ein paar so ganz spezifische Ausrüstungsgegenstände, die ich dabei haben sollte?
Also wir empfehlen auf jeden Fall einen Hüttenschlafsack, weil es ist Hüttenschlafsackpflicht auf den Hütten. Wenn man den vergessen hat, gibt es bestimmten Hüttenwirtin oder Hüttenwirtin, die vor Ort was ausleiht gegen eine Gebühr oder auch verkauft. Hüttenschuhe wären vielleicht auch noch ein Punkt. Wobei es auch viele Hütten gibt, die Hüttenschuhe vor Ort haben, aber kommt immer drauf an, vielleicht hat man auch lieber seine eigenen dabei. Ohrstöpsel wären, glaube ich, nicht schlecht.
Vor allem im Lager.
Vor allem im Matratzenlager. Wobei man das auch wahrscheinlich vor Ort auf der Hütte bekommt. Es ist ja immer so die Frage, wie viel Gewicht möchte ich auch mit hochschleppen? Mittlerweile gibt es ja total viel super Materialien, die fast nichts mehr wiegen. Aber ja, ich würde sagen, so ein Hüttenschlafsack ist auf jeden Fall wichtig. Erste-Hilfe-Set sollte man dabei haben für sich auf dem Weg. Ja.
Ja, ich glaube, beim Thema Hüttenschlafsack ist auch immer nochmal wichtig zu erwähnen, das ist kein richtiger Schlafsack in dem Sinn, sondern es gibt ja Bettzeug auf den Hütten. Das wird aber natürlich nicht nach jeder Nacht neu bezogen, oder? Nehme ich mal an.
Nee, das wird auf jeden Fall nicht nach jeder Nacht neu bezogen, sondern die bleiben meistens für eine Saison komplett gleich. Und da ist es aus hygienischen Gründen schon erforderlich, dass man Hüttenschlafsack dabei hat. Die gibt es aus Baumwolle, aus Seide. Genau. Je nachdem, unterschiedliche Größen sind auf jeden Fall relativ dünn. Man darf aber jetzt keine Angst haben, dass man frieren muss. Wir haben auf jeder Hütte Decken. In den Schlaflagern sind Alpenvereinshüttendecken da. Und wenn man mal eine zweite braucht, kann man bestimmt auch mal bei den Wirtsleuten nachfragen.
Genau, und wenn ihr Hüttenschlafsäcke braucht, dann einfach im Bergzeitshop einmal nach Hüttenschlafsack suchen und dann werdet ihr auch da fündig. Und ja, Thema Hüttenschuhe oder Hüttenpatschen, ich glaube, auch das super wichtig, wenn man nicht unbedingt böse Blicke sich einheimsen will, wenn man mit den bei Schlechtwetter komplett schmutzigen Bergschuhen dann in den Gastraum läuft. Das wird natürlich verständlicherweise auch nicht so gern gesehen. Deswegen auch das ein wichtiger Ausrüstungsgegenstand. Wenn ich jetzt quasi meine Ausrüstung auch gecheckt habe, dann muss ich ja eigentlich nur noch so ein bisschen wissen, wie verhalte ich mich dann auf der Hütte. Gibt es so ein paar Verhaltensregeln, die einfach auf allen Hütten gelten oder sind die überall individuell?
Also es gibt ein paar allgemeine Verhaltensregeln. Also wichtig ist auf jeden Fall ins Hüttenbuch eintragen. Warum? Hat wieder Sicherheitsgründe. Also wir hatten auch schon mal Gäste, die auf Tour waren, auf eine andere Hütte gewandert sind und die sind dann quasi auf der anderen Hütte nicht angekommen, hatten zwar eine Reservierung und dann gibt es natürlich unterschiedliche Routen, die man vielleicht zu der Hütte nehmen kann und dann, wenn man sich eingetragen hat und man weiß oder schon welchen Weg man nimmt, dann ist es vielleicht auch ganz gut für die Bergrettung zu wissen.
Wie ist es so mit Ruhezeiten?
Also es gibt eine Hüttenruhe. Die ist normalerweise immer so um 22 Uhr. Da machen die Wirtsleute und das Personal auf jeden Fall drauf aufmerksam. Oftmals muss man vor dem Zu-Bett-Gehen noch bezahlen. Also das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den man beachten sollte. Zum Stichwort Bezahlung. Es ist nicht immer garantiert, dass man seine Kreditkarte oder seine Bankkarte oben benutzen kann. Also vorher erkundigen auch, was das Thema Bargeld betrifft. Nicht, dass man dann auf der Hütte ist und dann anfangen muss zu sparen oder hungern, weil man kein Bargeld mehr dabei hat. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt.
Morgens dann, wenn ich quasi zwangsläufig früh aufbrechen muss auf meine Tour, gibt es da irgendwas zu beachten? Also du hast schon gesagt, Hüttenbuch eintragen und dann eben am Vorabend bezahlen. Also vor allem, wenn ich jetzt wirklich einen sehr, sehr frühen Start um 4 oder 5 Uhr morgens mache, gibt es da sonst noch irgendwas zu beachten?
Ja, wann die Frühstückszeiten sind, sollte man vielleicht vorher noch mal kurz anfragen. Da gibt es auch wieder ganz unterschiedliche, je nach Tour. Also wenn auf einer alpinen Hütte, wenn man früh aufbrechen will für gewisse Touren, wird natürlich das Frühstück eher früher sein als bei anderen Hütten. Wenn man früher los muss als das Frühstück, sollte man kurz nochmal beim Hüttenwirt anfragen. Da findet man sicherlich eine Lösung.
Der Rest ist dann wahrscheinlich wirklich so ein bisschen individuell von Hütte zu Hütte. Also ich meine, klar, wenn man jetzt irgendwie, man hat, glaube ich, oftmals so die Bilder vorm Auge von der Hörndi-Hütte am Matterhorn, wo dann wirklich getaktet ab 2.30 Uhr alle 10 Minuten so und so viele Leute rausgelassen werden. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit einer kleinen, gemütlichen Hütte irgendwo bei uns in den Bayerischen Voralpen. Nee. Also das ist wahrscheinlich dann wirklich halt alles sehr, sehr individuell, je nach Hüttengröße und Lage.
Ja.
Hat es denn irgendwelche Vorteile, wenn ich DHV-Mitglied bin beim Thema Hüttenübernachtung?
Also einerseits habe ich natürlich einen vergünstigten Übernachtungspreis. Also okay. Der ist darf maximal 12 Euro günstiger sein als für Nichtmitglieder. Jede Hütte hat unterschiedliche Übernachtungspreise. Wir haben so Obergrenzen festgelegt, an woran sich die hüttenbesitzenden Sektionen, die die Preise festlegen, halten müssen. Aber als Mitglied habe ich da natürlich einen vergünstigten Vorteil. Dann habe ich Anrecht auf ein sogenanntes Alpenvereinsessen oder ein Bergsteigeressen. Das muss seit 2 Jahren auch vegetarisch sein.
Okay.
Genau. Das darf maximal 11 Euro kosten. Und ich habe natürlich einen umfassenden Schutz in den Bergen, wenn ich mich verletze.
Bergeversicherung.
Ja, genau.
Also die normalen DAV-Vorteile.
Genau, die normalen DAV-Vorteile, genau.
Kurze Werbung.
Du hast einfach keine Verwendung mehr für deine Bergschuhe oder deine Regenjacke? Schon mal was von Bergzeit Reuse gehört? Aufgepasst! Am Ende dieses Werbeblocks gibt es eine kleine Überraschung. Für dich ist es nur eine Regenjacke oder ein paar Schuhe, die du nicht mehr brauchst. Für jemand anderes ist es eine Möglichkeit, Geld zu sparen und ein cooles Teil zu kaufen, das nicht jeder hat. Für unseren Planeten ist es eine Chance aufzuatmen, denn es werden keine neuen Ressourcen für die Herstellung benötigt und es landet nicht noch mehr auf der Mülldeponie. Hilf mit, gebrauchte Bergsportartikel länger im Kreislauf zu halten. Egal, ob du als Käufer ein Schnäppchen schlagen oder als Verkäufer Platz schaffen willst. Also, schau vorbei auf reuse.bergzeit.de. Mit dem Code WANDERN15, klein und zusammengeschrieben, bekommst du bis zum 19. Juni 15% Rabatt auf alle Reuse-Artikel der Kategorie Wandern und Bergsteigen. Einfach auf reuse.bergzeit.de runterscrollen und durch die Kategorie Wandern und Bergsteigen stöbern. Viel Spaß beim Einkaufen und Gutes tun.
Werbung Ende.
Jetzt hast du ganz am Anfang des Podcasts ja schon gesagt, das Reservierungssystem wurde 2016 neu aufgelegt und oder überhaupt wahrscheinlich erst erschaffen. Und jetzt neu aufgelegt heißt, ich kann immer mehr Hütten online buchen oder was ist quasi neu?
Also wir überarbeiten quasi gerade die technische Infrastruktur, weil es natürlich in die Jahre gekommen ist. Und auch das, es wird ein neues Backend und Frontend geben. Überarbeiten auch die Benutzerprofile. Also man kann sich als Benutzer registrieren.
Buchungen einsehen.
Buchungen einsehen komplett und so weiter. Und es wird so ein, wie sagt man, neues Look and Feel geben. Das sagen die Designer immer. Ja, ich bin jetzt ja ganz schön gespannt. Das ist ein Riesenprojekt. Und wir sind gerade so in der Testingphase mit den Hüttenwirtsleuten. Das startet jetzt dann in 2 Wochen und hoffen, dass das neue System dann im Sommer 2024 zur Verfügung steht.
Ja, da wird Buchen und alles drumherum ja noch viel einfacher.
Ja.
Also ich finde es immer super angenehm, wenn es die Hütte einfach hat, weil klar, man ist es einfach gewohnt von anderen Dingen, von großen Reiseportalen oder sonst was, dass man die Dinge einfach online buchen kann. Man hat gleich seine Bestätigungen und so weiter. Man kann, glaube ich, hier und da schneller planen, als wenn man erstmal nochmal auf eine E-Mail-Antwort warten muss. Von daher schön zu hören, dass sich da so viel tut. Wenn man jetzt selber Lust hat, sich zu engagieren, auf eine Hütte mitzuarbeiten, du hast ja vorhin auch gesagt, Personalkampagnen, ihr unterstützt da die Wirtsleute, weil ich schätze mal, es ist wie in allen Servicebereichen, es ist nicht ganz so einfach, Leute zu finden. Oder vielleicht sogar, wenn man Lust hat, selbst Pächter oder Pächterin zu werden, wie unterstützt ihr da oder was kann man tun? Kann ich mich einfach an den DAV wenden? Gibt es irgendwie eine Jobplattform? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Also wir unterstützen unsere hüttenbesitzenden Sektionen, die Pächter aussuchen, und andererseits unterstützen wir auch die Pächter und Pächterinnen in der Suche nach Personal. Da gibt es bei uns eine Jobplattform auf www.alpenverein.de/jobs.
Verlinken wir euch auch gerne in den Shownotes.
Genau. Und da gibt es einen Bereich Hüttenjobs, und unter diesem Bereich findet man Pachtangebote, aktuelle und auch aktuell ausgeschriebene Saisonstellen. Also wenn man mal Lust hat, auf einer Hütte zu arbeiten, kann man sich dort informieren. Am besten, man schaut die Anzeigen durch und sucht sich einfach das aus, was einem am besten anspricht, und schreibt die Wirtsleute direkt an. Also wir vermitteln selber kein Personal, sondern das machen die Wirtsleute schon selbst.
Mhm. Genau. Wie lange geht da immer so eine Saison in der Regel?
Eine Saison kann zwischen 3 und 5 Monaten gehen, je nachdem. Wir machen ein paar Ganzjahreshütten. Wir haben auch Hütten, die haben zur Skitourensaison auf, haben dann wieder eine Pause und dann machen sie zur Sommersaison auf. Man muss aber heutzutage nicht immer eine ganze Saison auf einer Hütte arbeiten. Also wie du schon vorher erwähnt hast, es wird immer schwieriger, geeignetes Personal zu finden, vor allen Dingen Fachpersonal. Und viele Wirtsleute sind auch super dankbar, wenn man 4 Wochen, 6 Wochen Zeit hat. Also viele arbeiten auch mit Studenten und Studentinnen zusammen, die in ihren Semesterferien Zeit haben und Lust haben auf ein Bergabenteuer.
Vor allem wahrscheinlich genau. In den Peakphasen, oder? Wenn Ferien sind oder einfach Hauptreisezeit.
Genau.
Was würdest du sagen, muss man als Pächter oder Pächterin mitbringen, dass man das Zeug dazu hat?
Das ist eine gute Frage. Ein Pächter und Pächter muss ganz viele Eigenschaften, Fähigkeiten mit sich bringen. Wir sagen immer, es ist so eine eierlegende Wollmilchsau. Also technisches Verständnis. Also weil oben, wenn irgendwas ausfällt an der Technik, kommt nicht sofort der Handwerker vorbei. Also man sollte so ein gewisses Gefühl für technische Geräte mitbringen. Dann auf jeden Fall auch Lust haben auf Gäste, auf Menschen, auf viele Menschen in engem Raum. Dann auch Erfahrungen in der Gastronomie, Hotellerie mitbringen. Wobei viele Wirtsleute mir auch gesagt haben, dass man das auch lernen kann. Aber es wäre natürlich
gut, wahrscheinlich rein, oder? Mit der Zeit.
Man wächst rein mit der Zeit. Also ein großes Problem sind auch Köche und Köchinnen. Also wenn man da Fähigkeiten mitbringt, das ist schon mal ein Plus. Wobei man auch nicht immer selber in der Küche stehen möchte, sondern auch die Gäste betreuen. Man muss ein Verständnis für Betriebswirtschaft haben. Ja, also so einen kompletten Betrieb betreuen, auch was die wirtschaftlichen Kennzahlen bedeutet. Dann auch der ganze Einkauf. Mhm. Ja, also man muss schon sehr viele Fähigkeiten mitbringen. Viele sagen auch, man muss Psychologe sein.
Ja, das kann man sich schon auch vorstellen. Oder ich glaube, man weiß es ja auch aus eigener Erfahrung, da oben ist einfach eine andere Atmosphäre und dann kommt man schnell mal auch ins Gespräch und plötzlich öffnen sich Menschen ganz, ganz schnell, obwohl man sie vor 2 Stunden noch gar nicht kannte. Also das macht schon Sinn, ja. Es klingt wirklich so, als müsste man sehr viel Allround-Fähigkeiten mitbringen, auf jeden Fall.
Ja, und was bei uns auch wichtig ist, also auch das, wie soll man sagen, es ist eine Alpenvereinshütte, also ein gewisses Maß an, wie soll man sagen, Verständnis für den Alpenverein oder Liebe zum Alpenverein, weil unsere Hütten sich ja schon auch unterscheiden von privaten Hütten. Da sollte man schon auch sich bewusst machen. Wir haben bestimmte Vorgaben und wir arbeiten auch mit einem ehrenamtlichen Team zusammen. Also die Wirtsleute werden von Ehrenamtlern betreut zum größten Teil. Also die größeren Sektionen haben schon Festangestellte, aber kleinere Sektionen, da ist der Hüttenwart der ehrenamtliche Betreuer oder Betreuerin der Sektion ja ehrenamtlich unterwegs. Die machen das auch zum größten Teil alles in ihrer Freizeit. Also das muss man sich auch mal vorstellen, was das so für ein Maß an Zeit und Hingabe bedeutet, in der Freizeit sich um so eine Hütte zu kümmern.
Ja, an der Stelle, wenn da jemand zuhören sollte, der oder die genauso ein Amt ausführt, dann vielen, vielen Dank. Ohne diese Menschen würde das ganze System nicht funktionieren. Also sehr, sehr cool, dass es euch gibt und dass ihr das macht. Mega spannend. Das waren jetzt wirklich richtig viele Insights mit Mehrwert. Und damit du da draußen Miriams Wissen kompakt zusammengefasst bekommst, kommt hier wie immer unser Bergwissen zum Mitnehmen.
Bergwissen zum Mitnehmen.
Erstens. Eine Vorabreservierung bei einer Hüttenübernachtung ist unabdingbar. Vor allem bei stark frequentierten Hütten kann es vorkommen, dass bereits zu Saisonbeginn ein Großteil der verfügbaren Schlafplätze schon ausgebucht sind. Außerdem hilft eine Reservierung den Wirtsleuten beim Hüttenbetrieb, wie zum Beispiel der Essensplanung. Eine Reservierung kann man mittlerweile bei vielen DAV-Hütten über ein Online-Buchungsportal vornehmen oder klassisch per E-Mail und Telefon. Zweitens. Die wichtigsten Ausrüstungsgegenstände auf einer Hütte sind unabhängig von der normalen Tourenausrüstung der Hüttenschlafsack, der aus hygienischen Gründen erforderlich ist, die Hüttenschuhe und Oropacks, vor allem dann, wenn man im Lager schläft. Die meisten Hütten haben diese Dinge auch vor Ort, allerdings dann oft gegen eine kleine Gebühr. Drittens. Auf Berghütten gilt es unbedingt ein paar Verhaltensregeln zu beachten. Da wäre zum einen das Einhalten der Ruhezeiten, meistens ab 22 Uhr, das ruhige Verhalten und Bezahlen am Vorabend, wenn man einen sehr frühen Start plant, und vor allem die Eintragung ins Hüttenbuch, um unnötige Rettungseinsätze zu vermeiden oder um im Ernstfall den Rettungskräften behilflich zu sein. Viertens. Wenn es um die Infrastruktur geht, sollte man sich vorher informieren. Beispielsweise bieten nicht alle Hütten eine Kartenzahlung an und man sollte in diesem Fall mit ausreichend Bargeld ausgestattet sein. Fünftens. Wer selbst mal auf einer Hütte mithelfen möchte oder vielleicht sogar über eine Pacht nachdenkt, dem hilft der DAV über sein Online-Angebot weiter. Wichtiger Hinweis, das Hüttenleben fordert einem einiges ab, kann aber auch unglaublich erfüllend sein. Miriam, ich sag tausend Dank für deine Zeit und deine Expertise und vor allem die Gastfreundschaft hier. Ich komme gerne nochmal wieder und dann würde ich sagen, auf einen guten Hüttensommer, oder?
Genau, vielen Dank, Jan, und viel Spaß auf den Hütten im Sommer.
Danke, danke. Und an euch da draußen nochmal, wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo oder eine Review auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens da und wir hören uns dann in der nächsten Folge des Bergzeit-Podcasts. Viel Spaß da draußen und passt auf euch auf. Ciao, ciao.